Einen schönen guten Mittag, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Zum Auftakt der, sagen wir, arabischen Reihe innerhalb der Solothurner Literaturtage. Es sind vorgesehen, Sie wissen es aus dem Programm, 4 Veranstaltungen mit 4 verschiedenen Autoren, respektive Autorinnen. Bedauerlich ist, dass diese Zahl auf 3 reduziert werden muss. Die Autorin aus Libyen ist bisher nicht angekommen. Niemand weiß genau, warum. Wenn sie nicht innerhalb der nächsten 60 Minuten oder sagen wir 30 Minuten ankommt, muss die Veranstaltung von 1 bis um 14:45 ausfallen. So viel Bedauerliches, jetzt Erfreulicheres über die Sachen, die stattfinden, nämlich eben die 3 anderen, heute eine und morgen nochmals 2 mit je einem Autor respektive Autorin aus einem arabischen Land und dann am Sonntag, wie Sie vielleicht auch dem Programm schon entnommen haben, ein gemeinsames Podium mit allen 4, wo wir dann ein bisschen über die Fragen der arabischen Einheit oder der Einheit der arabischen Kultur oder Literatur reden werden. Heute und dann morgen mit den Einzelnen soll es um ihre je eigenen Werke gehen. Hier noch etwas vorbereitend, die Organisatoren der Solothurner Literaturtage haben sich freundlicherweise bereit erklärt, wieder ein Heftchen vorzubereiten mit Informationen über die 4 eingeladenen Araber, Araberinnen. Jeder von diesen wurde gebeten, einen kleinen Essay über sich selbst, das Schreiben, das eigene Schreiben, das eigene Leben und so weiter zu verfassen. Und diese sind hier drin enthalten. Das schließt etwas an das an, was wir vor einigen Jahren mal gemacht haben mit jordanischen Schriftstellern und mit libanesischen Schriftstellern. Und diesmal sind es eben arabische Schriftsteller und Schriftstellerinnen, 4 verschiedene. Sie können da viel erfahren. Die Broschüren sind um 2 Franken, ich hoffe, das ist nicht zu teuer, 2 Franken am Ausgang dann oder dort bei der Kasse erhältlich. Nun aber zu dem, um den es gehen soll im Augenblick, das ist Ezzat al-Kamhawi. Ezzat al-Kamhawi ist Ägypter, aber er wohnt im Augenblick in Katar. Und deswegen meine erste Frage, um direkt reinzugehen: Wo liegt der große Unterschied oder gibt es einen Unterschied in der kulturellen Atmosphäre zwischen seinem Herkunftsort, seinem bis vor kurzem gewesenen Wohnort, nämlich Kairo, und dem Ort, wo er jetzt wohnt, Doha in Katar? Sie wissen es alle, in Doha gibt es Al Jazeera und das ist einer der großen Symbole, also der Fernsehsender. Aber die Frage an ihn ganz konkret, wie unterscheidet sich und wenn ja, wie die Atmosphäre im kulturellen Leben für ihn und für sein Schreiben?
Guten Abend. Guten Abend, man sagt auf Arabisch guten Abend nach 12 Uhr, das stimmt.
يعني
الان بتوقيت الدوحه بتوقيت الدوحه
اختلاف محاضرات
صباح الخير. الحقيقه انا لا اعتبر نفسي غادرت القاهره لاني دائم العوده تقريبا كل شهر ونص اعود الى القاهره.
Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich außerhalb Kairos lebe, weil ich praktisch einmal im Monat jeweils nach Kairo zurückkomme.
يعني بدير تحرير مجلة شهرية بتتيح لي فرصة العودة دائما يعني للقاهرة. لكن بخصوص الفرق بين القاهرة والدوحة تقريبا هو يعني زي الفرق بين سولوتورن وسكند لايف. الموقع الإلكتروني على الإنترنت.
Der Unterschied zwischen Kairo und Doha ist so wie der Unterschied zwischen Solothurn und Second Life. Second Life ist eine Internetplattform, ein virtuelles Leben, das eigentlich gar nicht stattfindet.
يعني القاهرة مدينة فيها ما يمكن أن يسمى جسم ثقافي في مجتمع ثقافي.
In Kairo gibt es eine, Kairo ist eine Stadt, es gibt dort ein kulturelles Leben.
في اتحاد كتاب في نقابات صحفيين قوية فيه فيه مقاهي فيه بارات يلتقي فيها المثقفون.
Es gibt ein gesellschaftliches Leben rund um die Literatur. Es gibt Gewerkschaften, starke Journalistengewerkschaften. Es gibt Kaffeehäuser. Es gibt auch Bars, in denen sich die Intellektuellen treffen.
يعني لما يكون في قضية ثقافية مطلوب الاتحاد بشأنها وكذا أي شيء ضد الإبداع أو ضد الإنسان بشكل عام يعني المثقفين كانوا دائما في طليعة الاحتجاج وده بيميز القاهرة عن كل العواصم العربية تقريبا يعني.
Die Intellektuellen, die Schriftsteller in Kairo, in Ägypten, haben immer Stellung, Position bezogen, wenn es um Korruption gegangen ist oder wenn es darum gegangen ist, Anliegen vorzubringen in Bezug auf Menschenrechte. Und das ist auch etwas, was eben Kairo auszeichnet.
في الدوحة في بنية مكتملة جدا أو فوق الاكتمال يعني شيء مثل الحلم ولكن ينقصها البشر ينقصها ناس تتفاعل مع بعضها يمكن دي مسألة اجتماعية يعني مصر مجتمع مدني من زمان جدا ولكن أيضا أنا بفكر في فكرة البيئة المناخ يعني قطر الخليج كله درجة القاهرة درجة الحرارة أقل من جهنم بدرجتين بس فبتمنع وجود مجتمع يعني بتمنع وجود مجتمع الناس جزر منعزلة.
Doha hat eine andere, Qatar, Doha, die Hauptstadt hat eine andere gesellschaftliche Zusammensetzung. Aizat Al-Qamhawi macht Er stellt hier auch einen Zusammenhang da mit dem Wetter. Er sagt, das Wetter ist also wie in der Hölle, weil es eben sehr, sehr heiß ist. Und es ist eigentlich auch ein Umfeld, Aizat Qamhawis Meinung nach, wo die Menschen fehlen. Es ist ein in sich geschlossener Raum. Und da gibt es große Unterschiede zu Kairo natürlich.
Heißt das, dass dein Schreiben sich nicht nun nach Katar bewegt, sondern ein Schreiben für und aus Kairo bleibt.
لا تقريبا يعني عندما يكون الإنسان غريبا على مجتمع بيكون صعب جدا يكتب عنه. ولكن يمكن أن يكتب عن أثر هذا المجتمع عليه.
Wenn man als Mensch in einer Gesellschaft fremd ist, ist es sehr schwierig, darüber zu schreiben. Aber was sehr wohl möglich ist, darüber zu schreiben, was eben diese Gesellschaft für einen Einfluss eben auf den Schreiber, auf die Schreibende, auf das Individuum hat. Das ist ein Thema.
الغريب إن أنا اشتغلت في قطر مرتين. يعني أذهب إليها دائما ففي البداية في فترة الثمانينات اشتغلت 3 سنوات هناك تقريبا من هذه الأجواء طلعت مدينة اللذة هو كتاب
In der ersten, ich habe in den 80er Jahren bereits eine kurze Zeit in Katar gelebt und daraus ist tatsächlich ein Roman entstanden, die Stadt der Lust oder der Leidenschaft.
كتاب بيصور حالة الوحشة والوحدة.
Es geht hier um Einsamkeit.
حالة الشبق. الرغبة. حالة الرغبة. حالة المكان الذي الطاغي على البشر. يعني المكان.
Einfach eben, es geht hier um den Einfluss der Umgebung auf das Individuum, das eben dort in diesem Qatar, wahrscheinlich war das ein Ägypter, Al-Hazal Al-Insan Kana Nasri.
لا هي أجواء أجواء الرواية يعني فيها ميثولوجيا كتير فيها أساطير لكن أنا لما رجعت القطر تاني من سنة بعد الثورة خلصت هناك كتاب واكتشفت تقريبا يعني تقريبا عنوانه المبدئي دلوقتي حكايات البرج وتقريبا طلع فيه نفس الروح نفس سطوة المكان يعني هو تقريبا عن إقامتي في الفندق لمدة 3 شهور في أول انتقالي
Ich bin jetzt wieder zurückgegangen, eben nach Katar, aufgrund meiner neuen Aufgabe nach der Revolution, nach der ägyptischen Revolution, habe dort ein altes Buch zu Ende geschrieben, bin dabei, dieses alte Buch zu Ende zu schreiben. Und auch hier, die Atmosphäre dieses neuen Buches, dieses neuen Romans, greift zurück auf die Geschichte, die ich damals in den 80er Jahren geschrieben habe. Es geht hier um meinen Aufenthalt, meinen dreimonatigen Aufenthalt in meinem damaligen Hotelzimmer, also wo ich mich befunden habe.
Ja, wir kommen darauf sicher noch mal nachher zurück. Das sind die Fragen des Stiles, der verschiedenen Stilarten, die Aysat Al-Kamhawi in seinen Romanen verwendet. Ich würde jetzt gern als Beispiel von seinem Schreiben ein Stück lesen. Das heißt, wir lesen ein Stück, er liest ein Stück auf Arabisch, ich lese ein etwas längeres Stück auf Deutsch übersetzt. Leider gibt es noch nichts von ihm auf Deutsch veröffentlicht, aber das kommt vielleicht noch. Und wir lesen aus einem Buch, das heißt Al-Haris, das heißt der Gardist, ich übersetze es als der Gardist, der Wächter an sich, der Gardist. Und können Sie uns noch ganz kurz erzählen, die Geschichte in 5 Sätzen?
صعب قوي هو sehr schwierig
هي الحكايه ضابط بيلتحق حديثا بحراسه الرئيس
es geht um den Schutz des Präsidenten
بيكتشف انه الوحيد الذي له اسم بين الضباط
dieser Gardist ist der einzige der herausfindet dass er einen Namen hat
وبيكتشف انهم كلهم متشابهين لدرجه ان في واحد منهم بيجي يسهر معاه ويطلع ويخش واحد تاني فما بيعرفش انه اللي راجع له نفس الشخص ولا لا
Die sehen alle gleich aus man weiß nicht auch sie wechseln sich auch aus bei den wenn sie Dienst haben man merkt das überhaupt nicht ob das jetzt der A ist oder der B weil sie eben alle sehr eben uniform sind
مع الوقت اكتشف ان هو نفسه بيتحول زيهم بيفقد اسمه وبيفقد ملامحه وبينسى كل حياته خارج المعسكر وبيتحول الى آلة حراسة
Auch er wird mit der Zeit namenlos, er wird identitätslos, er wird nur noch ein Instrument der Bewachung.
في اول بس هي دي الحكايه يعني.
Das ist die ganze Geschichte.
Okay. Schöne 5 Sätze und wir lesen ein Stück aus dem ersten Kapitel, ja.
كم إبرة تبلغ هذه الغرفة؟ تساءل الملازم وحيد وهو يسحب نفسه لأعلى مضطجعا على مقدمة السرير. العنبر الذي سكنه في الكلية كان 217,800 إبرة مربعة حسب إبرة طولها 3 سنتيمترات. عندما كان أحدهم يتأخر في النزول من سريره ثانية واحدة بعد صافرة المدرب ناجي يتلقى العقوبة التي تخترعها مخيلة المدرب في تلك اللحظة. فإما أن يجبره على صب دلو ماء مثلج على نفسه أو جمع زلط ساحة الطابور وفرز زلط الذكر من الزلط الأنثى وإما قياس مساحة العنبر بإبرة وحيد قاس العنبر مرات عديدة بإبر متفاوتة الطول بلا أدنى تذمر كان المدرب يغير إبرة القياس حتى لا يركن أحدهم إلى قياس سابق وكان بالطبع يعرف القياسات كلها ومن الصعب خداعه قدر وحيد أن غرفته تبلغ نحو 9,800 إبرة مربعة تمطع ومد يده متحسسا ساعته فوق الكومودينو رفعها من دون فضول إلى عينيه 5 الموعد نفسه الذي اعتاد الاستيقاظ فيه طوال سنوات الكلية 4 ما يزال الوقت مبكرا لكن لم يعد بمقدوره مواصلة النوم بعد التوقيت الذي صار جزءا من وجدانه فقد ودع إلى الأبد فوضى النوم إلى الضحى صارت مجرد ذكرى تخايله وتمضي بلا أسف مثلما نستعيد ألعاب الطفولة التي لم يعد بمقدورنا أن نلعبها مع ذلك أسعدته فكرة أنه يستطيع مواصلة الكسل لخمس أو عشر دقائق إضافية. كويس؟ كمان؟ أدار عينيه بتمهل لتتسرب إلى وعيه محتويات غرفته الصغيرة، كمن يحرك في فمه قطعة حلوى بتأن يتيح للسانه تأملها. خزانة الملابس تحتل نصف الجدار المواجه للسرير، بعدها باب الحمام المغطى بورق حائط الجدران نفسه، حامل المناشف الخشبي الأنيق إلى يسار باب الحمام، الثلاجة الصغيرة في متناول يده، والكوميدينو على الجهة الأخرى حيث تستريح ساعة يده إلى جوار منبه لم يعد بحاجة إلى توقيته، لكنه أدمن النوم على خلفية نبضه الذي يشبه إيقاع خطوة منتظمة لطابور عرض.
Wie viele Quadratnadeln dieses Zimmer wohl misst, fragte sich Leutnant Wahid, rutschte auf seinem Bett nach oben und lehnte sich gegen die Begrenzung am Kopfende. Der Raum, in dem er an der Militärakademie untergebracht war, hatte bei einer Nadellänge von 3 Zentimetern 217.800 Quadratnadeln gemessen. Wer nach dem Wegpfiff von Ausbilder Nagi auch nur eine einzige Sekunde zögerte, aus dem Bett zu springen, hatte eine Strafe zu gewärtigen. Und der Ausbilder besaß diesbezüglich eine kreative Fantasie. Entweder zwang er den Langschläfer, wie er das nannte, einen Eimer mit eiskaltem Wasser über sich auszukippen, oder auf dem Antreteplatz Flöhe zu sammeln und die männlichen von den weiblichen zu trennen, oder eben die Stube der Abteilung mit einer Nadel zu vermessen. Wahid hatte diese Vermessung mehrfach vorgenommen, mit unterschiedlichen Nadeln, versteht sich, und ohne Widerrede. Der Ausbilder bediente sich natürlich nicht immer der gleichen Nadeln, damit sich keiner auf die Vermessung seines Vorgängers verstützen konnte. Er selbst kannte alle Ergebnisse und es war schwierig, ihn auszutricksen. Wahid schätzte die Fläche seines Zimmers auf etwa 9.800 Quadratnadeln. Er streckte sich und tastete nach seiner Uhr auf dem Nachttisch. Ohne besonderes Interesse hielt er sie sich vor die Augen. 5 Uhr, während der 4 Jahre an der Militärakademie immer die Zeit zum Aufstehen. An sich noch sehr früh, trotzdem konnte er nicht mehr einschlafen. Dieser Zeitpunkt war Teil seines inneren Weckers geworden. Der Schlaferei bis in den Vormittag hinein hatte er auf immer Lebewohl gesagt, eine Disziplinlosigkeit, die zu einer bloßen Erinnerung verblasst und ohne Bedauern abgelegt worden war. Es war wie mit den Spielen der Kindheit. Man erinnert sich daran, kann sie aber nicht mehr spielen. Doch für weitere 5 oder 10 Minuten faul im Bett zu liegen zu können, machte ihn glücklich. Träge wanderte sein Blick umher, die Gegenstände seines Zimmers schoben sich in sein Bewusstsein wie eine Süßigkeit im Mund, über die die Zunge meditiert, ein Kleiderschrank, der die Hälfte der Wand gegenüber dem Bett einnimmt, daneben die mit der gleichen Tapete beklebte Badezimmertür, links davon ein hübscher hölzerner Handtuchhalter, ein kleiner Kühlschrank in Reichweite und auf der anderen Seite ein Nachttisch mit seiner Armbanduhr darauf, daneben ein Wecker, dessen Dienste er nicht mehr benötigte. Sein Schlaf folgte jetzt seinem Puls regelmäßig wie ein Paradeschritt. Gegenüber der Tür stand eine alte Frisiertoilette, deren Funktion ihm nicht klar war. Trotzdem betrachtete er sich in dem fleckigen Spiegel, er auf einem eingeschossigen Bett, oben frei bis zur Decke, kein Kamerad über und keiner unter ihm, welch Genuss, in einem eigenen Zimmer aufzuwachen, auch wenn es winzig ist. Er stand auf, ging zum Fenster und öffnete es. Frische Morgenluft und der scharfe Geruch von Pferdemist drangen herein. Er musste niesen. Sein Zimmer war eines in einer Reihe, die sich bogenförmig um den Antreteplatz zog, gegenüber ein weiterer Bogen, die Pferdestelle. In der Mitte die flatternde Fahne und Beete mit Blumen und Rasen. Das Ganze sah aus wie ein Auge, Lieder gerahmt und die Wohnquartiere lagen wie eine Braue darüber. Dahinter erhob sich die Mauer mit Wachtürmen, die die ruhige Straße kontrollierten. Die beiden Bögen berührten sich nicht, die Durchgänge zwischen ihnen führten zu weiteren ähnlichen Bögen, Augen mit funkelnden Pupillen, rot wie die Fahne mitten auf dem Platz. Man entwickelt ein Gefühl für einen Ort erst, wenn man darin geschlafen hat, dachte Wahid und schaute nochmals in den Spiegel. Diesmal sah er nicht sich selbst. Aus der Tiefe grüßte ihn der Kopf eines Pferdes, ein Apfelschimmel, der mit vorgestreckten Ohren aus seinem Fenster im Stall blickte. Vor den Mauern des Lagers, die die Villa nach außen schützten, zog sich endlos die Stadt, noch schlafend unter einem klaren Himmel, dessen Stille nur ein Schwarm Krähen verletzte, die zum Fluss flogen. Der erste Tag im Wachbataillon. Vergleichbar in seiner Erinnerung nur dem ersten Schultag. Die gleiche frische Brise, die freundlich wärmenden Sonnenstrahlen, alles wie einst, nur die Gerüche waren damals anders. Und wo war die väterliche Hand? Damals konnte er nur mühsam mit seinem Vater Schritt halten, diesem Vater, der stolz auf seine Kriegsverletzung nicht zögerte, an der Bushaltestelle seinen Veteranenausweis hervorzuziehen, sein Hosenbein hochzukrempeln und den anderen Wartenden den Weg zu erklären, den die Kugel durch sein linkes Bein genommen hatte. Danach sei er noch, ohne mit der Wimper zu zucken, 5 Kilometer marschiert, allein vom Gedanken beseelt, mit seinem Trupp einen taktischen Rückzug durchzuführen, um eine feindliche Schwadron in eine Falle zu locken. Wahids Füße hatten in zu engen Schuhen gesteckt und geschmerzt. Auch der Schulranzen auf dem Rücken war, obwohl leer, lästig. Währenddessen humpelte sein Vater immer behender, um seinem Sohn zu zeigen, dass ein echter Kämpfer niemals weich werden darf, nicht einmal auf dem Schulweg. Von den Spalieren an den Hauseingängen und den Sträuchern in den kleinen Gärten in dem Viertel, das seither zu einer Ansammlung von Hochhäusern geworden war, stieg der Duft von Jasmin und Limonen, Düfte, die in seiner Erinnerung nach Schmerz schmeckten. Der Vater hatte noch einen weiteren Grund, stolz zu sein, der seinen humpelnden Schritt beschleunigte. Der Erziehungsminister hatte in Anerkennung seiner Verdienste um die Verteidigung der Heimat seinem Antrag zugestimmt, den Sohn einschulen zu dürfen, obwohl dieser dafür eigentlich noch 5 Monate zu jung war. Leider hatte die Schule schon einen Monat früher begonnen und so kam der Junge in eine Klasse, wo die Schüler sich schon kannten und einander beim Bleistiftspitzen und beim Schreiben halfen. Er musste all das allein schaffen und beim ersten Versuch, den Bleistift zu spitzen, schnitt er sich prompt mit dem Federmesser in den Finger und ein Holzsplitterchen geriet ihm ins Auge. Was trocknete zuerst? War es das Blut an der Hand oder die Tränen, die ihm wie Blut vorkamen, als er mit seinem Finger im Auge rieb und seine Verängstigung noch wuchs? Es war also nur logisch, dass ihm der Geruch von Dung und Pisse sympathisch war und dass er nur das Fehlen jener Hand bedauerte, die ihn mit einer Zärtlichkeit, die er damals nicht begriff, in die Schule zog. Und auch Fußschmerzen gab es jetzt keine, sondern Glück und Selbstsicherheit, die ihn in sein Bett zurückbrachten. Er streckte sich nochmals, dann stand er auf und widmete sich seinen morgendlichen Ritualen. In dem Augenblick, als die Trompete ertönte, gingen wie automatisch die Stalltüren auf und Wahid lief einem Pferd entgegen, das auf ihn zutrabte. Mit einem Satz saß er im Sattel und reihte sich in eine Formation ein, die die Form einer Pfeilspitze annahm. Es folgt nun die Beschreibung im Detail dieser Formation, das überspringe ich. Es geht dann weiter. Der Zug bewegte sich keinen Schritt voran. Ja, sie stehen in Formation, bewegte sich keinen Schritt voran. Es war nur ein Übungsalarm, um den Grad der Bereitschaft zu testen. Für ihn aber, Wahid, war es der Anfang, der erste Augenblick seines Dienstes als Offizier. Dieses Wunsches, der in seinem Herzen wie bei allen Jungen schon früh entstanden und durch die prachtvolle Uniform seines Vaters mit den blitzenden Sternen auf den Schultern und den Abzeichen auf den Taschen genährt worden war. Die kindliche Liebe zur Macht, die ihm beim harten Training an der Militärakademie fast abhanden gekommen war, jetzt kehrte sie zurück. Ja, jetzt war wahr geworden, was er nie zu träumen gewagt hatte. Er diente in der Präsidentengarde. Ja. So viel zu diesem Roman, eben dem Roman, in dem es um diesen Gardisten geht, der im Grunde seine Identität durch den Roman hindurch verliert. Nun hat Ezzat Al-Qamhawi verschiedene Romane geschrieben und es wäre nun interessant zu sehen, wie er eigentlich seine Themen wählt, ob es ein gemeinsames Thema gibt für diese Romane, ob es ein Dachthema gibt für die verschiedenen Teilunterthemen der Romane oder ob sie nun ganz verschieden voneinander sind.
لا هي المواضيع أكيد لازم تتغير لكن أنا لا أؤمن بأن الرواية حدوتة يعني كل كتابة وراها هم عام.
Also hinter jedem Buch, für mich sind Bücher oder Romane sind keine einfach Geschichten, die man so erzählt, sondern sie müssen ein Thema behandeln. Es gibt hinter jedem, hinter verschiedenen Romanen oder hinter verschiedenen Schriftstücken gibt es Gemeinsamkeiten.
يعني مثلا مدينة اللزة فيها إلهة ضاغطة الرئيس موجود في الحارس غرفة ترنيل يعني عبارة عن ثلاثة أيام لمريض في مستشفى.
Eben Ezzat Al-Qamhawi zählt jetzt verschiedene Themen auf, zum Beispiel bei Medina Talassa, das er vorher erwähnt hat, das er in Qatar geschrieben hat. Da geht es um etwas Göttliches. Bei Al-Hayris geht es eben um den Präsidenten, also um die, das Verhältnis, das Symbol des Präsidenten, eben der Macht.
لكن غرفة النيل
يعني ein Zimmer auf dem Nil oder ein Zimmer am Nil.
الأخيرة في حياة كاتب مريض بالسرطان.
Da geht es um die letzten Tage eines krebskranken Schriftstellers. Also das sind so die Einzelthemen der einzelnen Romane.
لكن أنا بعتقد أن الحياة أجمل من الكتابة يعني أكيد الكاتب يعني الكتابة عمل متعب أكيد هناك سؤال يعذب الكاتب ويدفعه إلى الكتابة دائما.
Für Ezzat Al-Qamhawi ist Schreiben ein schwieriger, ein schmerzvoller Prozess. Er spricht vom Wort Tortur, also von Qualen. Und es gibt ein Thema oder es gibt eine Motivation, die einen Menschen dazu bringt, dass er schreibt.
أنا أعتقد أن السؤال اللي تعبني هو سلطة الغائب. سلطة الغائب التي تستلب حياة الحضور. يعني سواء كان الغالب هو الغائب هو الله أو الدكتاتور.
Was mich interessiert, als eben allgemeines Thema oder als Hauptthema, ist die Autorität des Nicht-Existierenden. Das kann ein Gott sein. Das Göttliche sein, das kann ein Präsident sein, also der ist nicht hier vorhanden, im Hier und Jetzt, in dieser Situation.
Also unsichtbar.
Unsichtbar.
Ja, der Unsichtbare.
Ja, بقدر ما يكون هذا الآخر غائبا بقدر ما بيكون ضاغطا يعني دائما السلطة العليا لا يراها الناس غير فوق إنسانية وما أحاوله هو رد الناس لإنسانيتها يعني هذا الحارس.
Es geht auch darum, dass dieses Absente eben auch meistens immer eine Autorität ausübt. Und mir geht es darum, diesem Absenten, diesem Hören, diesem Objekt eben die Menschlichkeit zurückzugeben.
يعني مثلا
Beispiel jetzt bei diesem
الحارس في مدينة اللزة يمكن أن يخرج القارئ بأنني متعاطف معاه هو ضحية الغائب.
Man kann natürlich jetzt, der Leser kann natürlich jetzt auf die Idee kommen, dass ich mit meinem Offizier Sympathie empfinde, weil er ja sozusagen ein Opfer ist des Systems oder ein Opfer eben des Unsichtbaren.
Und wie ist das zum Beispiel in deinem, du hast vor kurzem einen Roman geschrieben, einen Familienroman, ein Gesellschaft, ja, ein Familienroman in Ägypten, wo mehrere Generationen verfolgt werden. Wie gliedert sich das nun in diese Vorstellung von dem Abwesenden oder unsichtbar, von dem Unsichtbaren ein?
الفكرة دائما موجودة على فكرة رواية العائلة أريد أن أقول شيئا عن رواية العائلة روايتي لم تكن فريدة في هذه المرحلة في مصر
Dieses letzte Buch, worauf Faisat al-Qamhawi hier anspielt, das Haus al-Dieb, diese Familiengeschichte, dazu möchte er gerne etwas sagen. Und zwar ist das nicht ein Einzelfall in Ägypten derzeit. Also die Idee, dass eben über Familien, über Generationen berichtet wird oder erzählt wird.
قبل الثورة يعني سنوات ما قبل الثورة صدر حوالي 5 روايات تنتمي لنوع رواية العائلة رواية الأجيال.
Vor der Revolution, wir sprechen von der ägyptischen Revolution vom 25. Januar 2011, sind ungefähr, also einige Jahre vorher, sind ungefähr 5 Romane geschrieben worden, wo es eben um die Entwicklung einer ägyptischen Familie geht.
وأظن أن كل مرحلة بتنتج كتابتها.
Es ist offensichtlich so, dass eben jede zeitliche, geschichtliche Epoche eine bestimmte Art und Weise des Schreibens hervorbringt.
وما يجمعني أنا وكتاب هذه الروايات هو إحساسنا بتهديد حاصل على وجود مصر, يعني مصر مهددة في وجودها. فكانت النتيجة أن نبحث عن الجذور, يعني بدون وعي, بدون ما نكون حاسين ده.
Was mich und eben meine Kollegen, Kolleginnen, die anderen Autoren, die eben über Familien geschrieben haben, was uns verbindet, ist das Gefühl, dass wir als Ägypter, dass wir das ägyptische Volk einfach nicht zu unseren Rechten kommen, dass wir unterdrückt sind im weitesten Sinne des Wortes. Und es ging darum, jetzt eben herauszufinden, warum das so ist. Warum haben wir diese Position eben als ägyptisches Volk, die wir innehaben, eben rechtlos, einem ständigen Druck ausgesetzt, sei der politisch, gesellschaftlich und so weiter.
قد يكون هذا الغائب هو سبب كتابة هذه الرواية.
Und vielleicht ist eben dieses Unsichtbare eben gerade der Grund, warum ich diese Geschichte oder diesen Roman geschrieben habe.
ولكن أيضا في شخصيات الرواية.
Aber auch in den darstellenden Charakteren des Romans.
وهذا كلام أفكر فيه حالا في هذه اللحظة.
Das kommt mir gerade jetzt in den Sinn.
Neuer Gedanke.
Neuer Gedanke, ja.
الغائب يحكم الرواية لأنه الشخصية الرئيسية في الرواية هي الجدة مباركة التي سافر حبيبها غادر ومشى في رحلة تيه في الدول العربية كلها.
In dieser Geschichte über das Hause Dieb ist die Hauptperson eben eine Großmutter, die Großmutter Mubaraka. Und um jetzt diese Idee des Unsichtbaren oder des Fernen oder dieses Höheren darzustellen, das habe ich versucht, indem er den Ehemann als diesen Unsichtbaren dargestellt hat. Dieser Ehemann hat Ägypten verlassen. Hat in den Golfstaaten gearbeitet und echt das Leben der Großmutter, also seiner Ehefrau, ihr ganzes Leben lang hat sie auf ihn gewartet. Also es ging immer um ihn, obwohl er nicht anwesend war, eben um den Unsichtbaren, um den nicht sich hier jetzt befindlichen Menschen.
Sie hat في أضعف حواسها حاسة الشم كانوا بيقولوا لها إيه السبب اللي خلاك تنتظري راجل 100 سنة تنتظري شخص 100 سنة إيه مميزاته قالت لهم كانت ليه ريحة راجل.
Man hat sie gefragt, also natürlich fiktional jetzt im Roman, warum hast du so lange auf diesen Mann gewartet, auf diesen Ehemann? Was hat dich dazu veranlasst, so lange ihm treu zu sein? Und ihre Antwort war, er hat wie ein Mann gerochen.
Und jetzt diese Familiengeschichte, es gibt ja in der ägyptischen Literatur die große Familiengeschichte, das ist die Familiengeschichte von Naguib Mahfouz, die Trilogie. Ist die Hintergrund für die Autoren, die nun eine Generation, vielleicht sogar schon zwei Generationen nach dem Buch von Naguib Mahfouz schreiben, oder ist das einfach Geschichte?
لا أنا أظن أن كل كاتب يعني يعيد كتابة ما كتب من قبل بطريقته.
Also Aysat El-Qamhawi hat das schon das Gefühl, dass jeder Schriftsteller auf eine Art und Weise etwas wiederholt oder etwas wiedergibt, natürlich auf seine Fasson dessen, was eben vorher schon literarisch produziert wurde.
Naguib Mahfouz في كل أعماله يمكن يكون أحد مصادر تأثير علي.
Naguib Mahfouz hat sicherlich einen Einfluss gehabt, einen der Einflüsse auf mich ausgeübt als Schriftsteller.
بس يمكن التأثير الأكبر في بيت الديب تحديدا يمكن لمركيز في مئة عام من العزلة.
Den größeren Einfluss jetzt speziell in diesem Buch über die Familie Dieb hat Marquez auf mich ausgewirkt in dem vom Roman eben 100 Jahre Einsamkeit.
لأن مركيز في 100 عام من العزلة كسر النمو الكلاسيكي التدريجي للحدث الروائي وأصبح يعمل اختصارات في الزمن.
In 100 Jahre Einsamkeit ist es so, dass Marquez zeitliche Epochen zusammenfasst und sie nach vorne legt, beziehungsweise nach hinten, also überlappt, die Zeiträume überlappen sich, die Zeit des Romans, und das ist etwas, eine Strategie, die Aysat El-Qamhawi auch in den Roman über die Familie Dieb übernommen hat.
يعني صعب حاليا حد يقرأ توماس مان أو نجيب محفوظ في الثلاثية مرهق يعني أنا 150 سنة في كتاب واحد يعني.
Sehr interessant, was Aysat El-Qamhawi hier sagt. Er hat das Gefühl, dass es schwierig, anstrengend ist, Thomas Mann oder Naguib Mahfouz zu lesen. Und eben bei Marquez finden wir das alles auf 150 Seiten.
لا مركز شباب مركز شباب
لا بقول عن التركيز يعني في 150
صفحة. Das führt uns gerade noch zu einer weiteren Frage. Was waren denn, also außer jetzt Marquez, der genannt wurde, so noch Leute, die du gern liest oder von denen du dich beeinflusst fühlst, ägyptisch, arabisch, international?
الأدباء أكيد بورخيس
خورخي لويس بورخيس zum Beispiel
ماركيز
haben wir schon gehört
يعني تقريبا أدباء أمريكا اللاتينية بشكل عام والقبل في التأسيس يمكن كنت مدمن الأدب الروسي.
Also vor allem eben lateinamerikanische Schriftsteller, aber auch und vorher war ich süchtig, sagt Aysat El-Qamhawi, nach russischen Autoren.
Und jetzt noch eine weitere Frage, nochmal zurückzukommen zu deinen eigenen Werken. Es wird von vielen Kritikern gesagt, dass man in jedem neuen Roman von dir aufs Neue überrascht wird durch einen neuen Stil, durch einen anderen Stil. Und mir ist das auch aufgefallen, das hier ist im Stil von Tausend und eine Nacht. Das hier hat einen völlig anderen Stil, einen anderen Ton. Ist dir das bewusst oder kommt das zufällig oder kommt das durch das Thema?
من أين تأتي هذا التنوع؟
أعتقد أنها يعني مش صدفة لا.
Es ist kein Zufall.
وليس تخطيطا.
Es ist auch keine Strategie.
ليست صدفة وليس تخطيطا.
Es ist keine Strategie und es ist kein Zufall.
يعني إذا سمحتي لي بعض التواضع فالكاتب زي ربنا.
In aller Bescheidenheit sagt Aizat al-Qamhawi, der Schriftsteller ist wie Gott.
الكاتب يفكر في الشخصيات ويترك لها أن تختار لغتها.
Der Schriftsteller denkt sich die Personen aus, die Charaktere, aber er überlässt es den Personen, sich sozusagen die Sprache selber zu geben.
يعني ممكن ربنا يحدد نقطة البداية ونقطة بداية حياة الشخصية ويسيب له بعض الحرية في 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 هذه المسافة اللي بين الحياة والموت.
Also ein weiterer Vergleich, also Gott bestimmt den Anfang, die Geburt eines Menschen und den Tod, also den Endspurt oder das Ende und überlässt ihm sozusagen innerhalb dieser Zeitspanne einiges an Freiheit, um eben dann gewisse Dinge doch selber entscheiden zu können.
لذلك حقيقي لا أفكر في اللغة. تفكر فيها شخصيات الرواية أو عالم الرواية يفكر في اللغة.
Also der Roman in sich oder das Schreiben in sich, die Charaktere in sich gestalten die Sprache, die sie dann von mir bekommen.
لذلك هنا مثلا عالم من الميثولوجيا.
Zum Beispiel bei Medina Talazza, also die Stadt der Lust oder der Leidenschaft, da geht es um die Mythologie.
البطل هو المدينة.
Der Protagonist oder ein Hauptthema ist die Stadt.
الشخصيات مجرد ظلال.
Die Persönlichkeiten sind eigentlich nur Schatten.
ومن الطبيعي أن يغيب الحوار.
Es gibt eigentlich auch keinen Diskurs.
وأن تكون اللغة قريبة جدا من لغة الشعر.
Die Sprache ist eine sehr poetische Sprache.
هنا نوع آخر من الاختصار. هو اختصار اللغة العسكرية، اختصار لغة الأوامر.
Bei eben der Gardist geht es um eine sehr militärische Sprache, also Befehle erteilen, Befehle bekommen.
Er hat mir gerade vorhin noch gesagt, dass er ein Handbuch Die Welt der Polizei zu Hilfe genommen hat bei dieser als sprachliche Grundlage.
سألوني أنت كنت ضابط في الحرس الجمهوري فعلاً.
Also er wurde tatsächlich gefragt, Aizat al-Qamhawi wurde gefragt, ob er tatsächlich in dieser Präsidentschaftsgarde gedient hätte, weil also offensichtlich hier sehr viele Details eben der Wahrheit entsprachen oder noch entsprechen. Naja, wir werden es sehen dann am Wochenende.
يعني أنا بحب الرواية تكون حامل معرفة أيضاً.
Also für mich ist es auch wichtig, dass ein Roman, den ich schreibe, dass ich da auch etwas vermitteln kann, dass der Leser etwas dabei lernt.
هو جزء من عمل الروائي قبل العمل هو البحث. قبل أن يشرع في الكتابة.
Und bevor ich beginne, einen Roman zu schreiben, mache ich Recherchen und versuche mich einzulesen in das Gebiet, um eben dann zu eruieren, was ich an Informationen in diesem Roman weitergeben möchte.
قرأت مقرر كلية الشرطة في الحراسة مادة الحراسة في كلية الشرطة.
Also er hat Aizat al-Qamhawi hat zum Beispiel für dieses Buch ganz speziell das Handbuch gelesen, wie eben sich junge Kadetten oder eben diese Beschützer oder diese Offiziere, wie sie sich verhalten müssen. Da gibt es einen Verhaltenskodex und den hat er gelesen.
وقرأت كتير عن الخيل وقابلت فرسان لكي أعرف منهم الإحساس الجسدي. الإحساس الجسدي بين الحصان والفارس لأن البطل في كتيبة الفرسان.
Er hat auch sehr viel über Pferde gelesen und über die Art und Weise, mit Pferden umzugehen. Also wie geht ein Reiter mit dem Pferd um? Was sind die Reaktionen von Pferden? Weil auch das ja hier sehr, sehr wichtig ist und auch einfließen soll und eingeflossen ist.
Ja, ich glaube, wir müssen hier aufhören. Ich danke. zu befürchten. Ob der Islam einen
أظن تأثير اللغة تأثير اللغة أكثر شيء أكثر شيء النص القرآني نص جميل جدا وأكيد بيفيد يعني هو من أفضل النصوص الأدبية يعني القرآن.
Also der koranische Text ist ein schöner Text, aber der sicher sehr sehr wichtig ist. Aber jetzt für mich in meinen Romanen sagt Aizat al-Qamhawi geht es vor allem um die Sprache. Die ist mir wichtig, also die ist ihm wichtig.
Okay, ich glaube, hier müssen wir innehalten und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke Aizat al-Qamhawi für seine Präsenz hier. Ich danke selbstverständlich Yasmin al-Sonbati für die rasche Übersetzung und die Erleichterung der Verständigung und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.